Ja, ich bin Jonas Köper. Ich arbeite an dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt mit, die diese Veranstaltung durchzieht hier und will was darstellen zu diesem Ukraine-Konflikt, der sich ja mittlerweile zu einer richtigen bürgerkriegsmäßigen Auseinandersetzung in der Ukraine entwickelt hat und weltpolitisch zu den schärferen Konfrontationen der letzten Zeit gehört. Vielleicht eine Ankündigung vorneweg. In einer Woche am 7. Juli beginnt um 19 Uhr in der Bürgerwache ein Arbeitskreis zu einem anderen Thema, Arbeit und Reichtum. Das Buch vom Gegenstandpunkt Verlag gibt es da draußen auf dem Büchertisch zu kaufen. Und dieser Arbeitskreis setzt sich mit dem Thema dieses Buches auseinander, wobei der Titel eigentlich die zentrale Fragestellung ist. Bekannt ist einem ja dieses Verhältnis Armut und Reichtum. In der Regel nicht viel mehr als eine Vorstellung von quantitativen Unterschieden. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Arbeit und Reichtum ist eine andere Behauptung und wird dort in diesem Buch dargestellt und das soll da diskutiert werden, nämlich dass es einen systematischen Gegensatz in diesem Wirtschaftssystem gibt zwischen der Arbeit und damit auch denen, die sie zu erledigen haben, und dem Reichtum, der dabei rauskommt, der bekannt ist als Wachstum. Also nächsten Mittwoch am 7. beginnt dieser Arbeitskreis. Um 19 Uhr jetzt habe ich meinen Zettel verloren, Schild, wie heißt es? In der Bürgerwache. Jetzt aber zu der Ukraine. Der Titel von der Veranstaltung, mit dem ja auch geworben worden ist, der ist ein bisschen die These, die ich darstellen will. Der heißt ja, die friedliche Eroberung der Ukraine durch die EU findet ihr Ende. Und das ist die Behauptung, dass das das Ende dieser europäischen Politik ist, dass das auch das dieser europäischen Politik sachgerecht widerfahrende Ende ist. Und dass sich, das war dann die zweite Zeile in diesem Titel, die Sache dahin entwickelt hat, dass der Westen sich jetzt ausdrücklich auf den Standpunkt stellt, Russland die Feindschaft zu erklären. Dazu will ich ein bisschen was erläutern. Und die Erläuterung richtet sich von vornherein gegen die Sorte Meinungsbildung, die in den deutschen Leitmedien zu diesem Thema üblich ist. Wer sich diese Magazine im ersten und zweiten Fernsehprogramm anguckt, aber auch die großen Zeitungen zu dem Thema studiert, der wird da eine ganz entgegengesetzte Auffassung dauernd breitgetreten finden. Und das ist die Aussage, an den Vorgängen in der Ukraine ist einer schuld. Es gibt einen Schuldigen und das ist Putin. Das hat was richtig Penetrantes. Dieses Putin ist schuld. Diese Moral, und das ist ja eine moralische Fassung, da hat sich einer vergangen, ist die Sichtweise. Diese Moral, Putin ist schuld. Das hängen diese Leitmedien eigentlich vor und hinten dran an jede Geschichte, die sie in Sachen Ukraine dann durch die Medien durchhäckseln. Übrigens, unvoreingenommen könnte einem sofort was ganz Eigentümliches daran auffallen. Die sagen, Putin ist schuld, und dann kommen Meldungen, die zeigen gerade, wie die Kiewer Regierung, die dann gleich unsere dort heißt, wie die mit Militär diesen Osten der Ukraine überrollen. Zumindest zu überrollen versuchen. Sehr eigentümlich, das Subjekt sind ja die anderen, die da gerade militärisch tätig werden. Aber gleich am Ende heißt es wieder, Putin ist schuld, weil er hat die Grenzen Russlands zu der Ostukraine nicht dicht gemacht, sodass dort angeblich Waffen rüber können und auch Kämpfer. Und kaum ist das gesagt, wird der nächste Putin ist schuld Bericht gestartet und der heißt, der hat viel zu viele Soldaten da an der russisch-ukrainischen Grenze stehen und es ist eine Bedrohung für unsere Ukraine. Putin ist schuld wird wirklich richtig penetrant vor und ans Ende von jedem Bericht gesetzt, auch dann, wenn der Bericht dann ausgerechnet zum Inhalt hat, zu erläutern, welche eskalierenden Maßnahmen der Westen mittlerweile in Sachen Vorgehen gegen Russland unternimmt. Da wird ja berichtet, dass die NATO-Oberen, dieser General Vershbow, aber auch dieser Rasmussen, öffentlich erklären, mittlerweile müsse man Russland als Gegner behandeln. Der amerikanische Präsident erklärt, die Politik müsse jetzt dafür sorgen, dass Russland weltwirtschaftlich und weltpolitisch isoliert wird. Es wird von steigenden, von einer Stufenleiter von Sanktionen gegen Russland berichtet, die mal von Europa, mal von den USA in Anschlag gebracht werden. Und immer steht am Ende spätestens die Moral von der Geschichte. Auch daran, auch an diesem Programm der Schädigung Russlands, ist Putin schuld. Die westlichen Politiker lassen sich in den westlichen Medien darstellen als welche, denen man hoch anrechnen soll, dass sie bloß Sanktionen gegen Russland ergreifen, dass so etwas wie Krieg gar nicht in die Tüte kommt. Das soll man als ihren Friedenswillen ansehen. Aber dann sagen sie etwas Verdächtiges gleich dazu, nämlich, dass sie Krieg auch gar nicht nötig hätten, weil Sanktionen eine ähnliche Wirksamkeit haben könnten. Wenn dann aber doch was Militärisches wieder vom Westen aus passiert, und es passiert ja was Militärisches vom Westen aus, wenn man dann mitgeteilt bekommt, die NATO stellt sich mit neuen Truppen zu Luft, zu Lande und zu Wasser rund um Russland verstärkt auf, die USA rüsten die ukrainische Nationalgarde auf. Wenn da also mittlerweile auch der Übergang zu militärischen Maßnahmen gemacht ist, dann heißt schon wieder die Botschaft, das alles kommt von Putin. Putin ist daran schuld. Diese Darstellung, die hat eine Logik. Das ist die Logik von Feindbild. Und die Logik von Feindbild, die besteht darin, dass der Gegner, Russland in dem Fall, dass der Gegner dargestellt wird als ein Charakter, und zwar seine Führung und sein Volk, dargestellt wird als ein Charakter, der, und dafür gibt es richtig ein eingerichtetes Sprachdenkmal, nun mal nur die Sprache der Gewalt des Drucks versteht. Das ist die Logik von Feindbild, dass der, der da als Feind behandelt wird, als der einzige Grund zurecht frisiert wird, warum ihm von Westen aus mit Feindschaft gekommen wird. Ich will das mal an so einer Presseäußerung ein bisschen bebildern, wie es dazu geht. Da habe ich jetzt nicht ein besonders konservatives und militaristisches Blatt wie die FAZ genommen, sondern da habe ich zur Taz gegriffen. Das ist ja immerhin so die Zeitung von diesen Grünen, die sich unter anderem auf die Friedensbewegung zurückführen. Und dort kann man das mal exemplarisch studieren, wie es dazugeht. Da schreibt Klaus-Helge Donath in der Taz am 29. April, das ist der Russland-Korrespondent der Taz, folgendes: Russland huldigt als Staat und Gesellschaft noch immer Gewalt und Macht an erster Stelle. Soft Power kennt die russische Welt nur als fremde Erzählung. Moskau will der Welt wieder diesen Umgang aufzwingen. Damit es nicht so weit kommen muss, sind klare Entscheidungen im Westen angesagt. Alle EU-Staaten sollten gemeinsam beschließen, den Verteidigungshaushalt um mindestens ein Drittel anzuheben, parallel zum Aufstocken konventioneller Streitkräfte und technologischer Innovationen. Der Westen würde nur wiederholen, was US-Präsident Ronald Reagan in den 1980ern vorexerzierte: Todrüsten ohne Tote. Ja, das ist wirklich mal klassisch Feindbildlogik. Der, den man totrüsten will, dem sagt man nach, dass der, und zwar wie gesagt in Führung und Gesellschaft, einem Gewaltkult anhinge, mit dem man nur so umgehen könnte, dass man ihm mit Gewalt kommt. Übrigens, dass da die Gesellschaft mitgenannt wird, nicht nur der Führer dämonisiert wird, sondern das Volk auch ins Visier gebracht wird, das gehört zu einem ordentlichen Feindbild schon dazu, denn im Ernstfall trifft es ja das Volk, was der Westen gegen Russland unternimmt. Da will vorgebaut sein und das als moralisch hochwertig dem Publikum im Westen klargemacht sein. Was so eine Feindbildpropaganda zustande bringt, was sie jedenfalls festklopfen will, das ist, dass es nicht eine Sekunde lang eine offene Frage sein soll, welche zwei Parteien bei so einem Konflikt da überhaupt mit welchen Ansprüchen aneinander geraten. Da soll es nicht eine Sekunde ein Zurücktreten der Beobachter geben, um mal herauszufinden, was gerät sich denn da aneinander, sondern es soll von vornherein die parteiliche Sicht der Dinge zuverlässig beschlossene Sache sein. Da soll gleich klar stehen, was immer jetzt als Bericht kommt, man soll es so sehen, da gibt es Putin und Russland als die Partei des moralischen Unrechts, der gegenüber alles, was der Westen unternimmt, nicht irgendwelche ökonomischen, politischen und militärischen Maßnahmen sind, sondern die Vollstreckung des Berechtigten, des Rechts im moralischen Sinn. Diese Sorte Parteinahme soll schon die Wahrnehmung des ganzen Konflikts lenken. Und insofern verstoße ich gegen diese Sichtweise der Dinge, wenn ich jetzt im nächsten Punkt die Frage mal aufwerfen möchte, welche Ansprüche Russlands und des Westens kollidieren denn da in der Ukraine? Da fange ich durchaus mal mit Russland an. Was hat denn Russland getan, was der Westen jetzt mit dieser erklärten Feindschaft beantwortet und bekämpft? Russland hat etwas nicht anerkannt, hat nämlich diese westlich unterstützte Machtergreifung in Kiew durch diese pro-westlichen Kräfte nicht anerkannt. Der Westen hat das aber verlangt. Der hat nämlich diese sehr ungewöhnlich zustande gekommene Regierung in Kiew sofort als legitime Regierung anerkannt. Und das war nicht bloß ein diplomatischer Akt, sondern dieser diplomatische Akt war sofort eine weltpolitische Maßnahme, dafür zu sorgen, dass das jetzt von allen Staaten dieser Welt ab sofort, so wie es der Westen will, als legitime Macht in der Ukraine anzuerkennen und zu unterstützen ist. Da hat sich Russland verweigert. Russland hat, das wird für noch unerträglicher befunden, seinen strategischen Stützpunkt Krim sich angeeignet, der unter dieser neuen Regierung zuverlässig weggefallen wäre und an den Westen gefallen wäre, das war angekündigt. Russland hat sich seinen strategischen Stützpunkt gegriffen, einverleibt und hat es glattweg hingekriegt, das über ein Votum der dortigen Bevölkerung zu organisieren. Russland hat von Anfang an, drittes, was sie machen, das militärische Vorgehen dieser neuen Regierung in Kiew gegen Gegner dieser neuen Mächtigen verurteilt. Hat gesagt, das geht nicht, dass man da militärisch gegen die vorgeht, und hat, das haben sie mittlerweile zum Teil zurückgenommen, die Moskauer Politiker, hat an seinen Landesgrenzen, übrigens auf seinem Staatsgebiet, glattweg an der Grenze zu diesem entstehenden Bürgerkrieg Truppen massiert, Truppen konzentriert. Mit all diesen Maßnahmen oder auf Basis dieser diplomatischen und auch militärischen Maßnahmen hat Russland viertens einen politischen Anspruch erhoben. Der politische Anspruch hieß, es muss für diese umstrittenen Machtverhältnisse in der Ukraine eine internationale Regelung her. Eine internationale Regelung, und da gibt es einen klaren Anspruch Russlands unter maßgeblicher Beteiligung Russlands. Russland will da eine neue Staatsverfassung der Ukraine, in der mindestens ein Anspruch Russlands verbrieft berücksichtigt sein soll. Und das ist die Bündnisneutralität der Ukraine. Mit anderen Worten, soll nicht NATO-Staat werden. Und das Fünfte, was sich Russland in der Optik des Westens hat zu Schulden kommen lassen, ist, was der Putin in der letzten Zeit immer wiederholt, ein Blick zurück auf die Osterweiterung der Europäischen Union und der NATO und das Verwerfen dieser Politik mit der Verurteilung, das sei, so nehme das Russland jetzt, eine Einkreisungspolitik gegen Russland. Das in der Tat hat Russland alles gemacht. Und wenn man da mal einen Strich drunter zieht und versucht, sich einen Begriff drauf zu machen, was haben sie denn da gemacht? Da kommt dabei raus, ja, dieses Russland unter Putin stellt sich auf gegen einen Rollback seiner eigenen auswärtigen Macht, gegen ein Zurückdrängen seiner auswärtigen Macht. Und sowas beansprucht offenbar dieses neue Russland, das ja seit geraumer Zeit bei den modernen Staaten in der Weltmarktwirtschaft angekommen ist, da gehört es offenbar dazu, dass so ein Staat beansprucht, dass mindestens an seinen Grenzen Staaten existieren, die Russland zu Gebote stehen, die ihm gewogen sind, die seinen Interessen offen stehen. Das hat Russland dort in der Ukraine bestritten gesehen, zu Recht, weil die wollen wirklich weg von allen Verhältnissen zu Russland und hat jetzt seinen Einfluss und drohend auch seine Macht dagegen aufgestellt. Und das verurteilt der Westen. Dass dieses sich machtvoll aufstellen gegen seinen eigenen Rollback Russlands, das verurteilt der Westen. Das nimmt er nicht hin. Und das verurteilt er, wenn man genau hinhört, gar nicht einfach, indem er jetzt quasi spiegelverkehrt sein Interesse ins Feld führt. Auf der gleichen Ebene argumentiert wie Russland, auf der gleichen Ebene vorgeht wie Russland. Der Westen steht gar nicht auf und sagt, nein, nein, wir wollen Einfluss auf die Ukraine. Sondern der Westen tritt gleich an mit einem Anspruch, der heißt, da gibt es doch eine Weltordnung und eine europäische Staatenordnung nach dem Ende des Kalten Krieges, wo so etwas wie Einfluss Russlands denen nicht zusteht. Ihr kennt vielleicht diese Sprüche von der Merkel, jetzt hat es der Gauck auch nochmal wiederholt, die wechseln sich da immer ab. Einflussnahme. Wie kann es so etwas noch geben? Wir haben eine europäische Staatenordnung. Da ist das eine Regelverletzung, wenn ein Staat wie Russland verlangt, es wolle Einfluss auf seine unmittelbaren Nachbarstaaten haben. Das ist wirklich bemerkenswert, dieses darauf bestehen, das sei doch schon so etwas wie eine feststehende Ordnung, die verbietet, dass Russland so etwas macht. Und der Westen, die westlichen Staaten stellen sich auf als die Hüter dieser Ordnung. Nicht als Interessierte, sondern als Bewahrer dieser Staatenordnung. Man möchte mal kurz die Nachfrage stellen, was ist denn das für eine Ordnung dann? Ganz offensichtlich ist das eine Ordnung, die eine westliche Machtergreifung wie die in Kiew und diese Machtausweitung der Europäischen Union und der NATO einschließt, wo das zum Bestand dieser Ordnung gleich dazu zu gehören hat, im Gegenzug aber Machtansprüche Russlands ausschließt. Ich möchte da ein bisschen hinterher bohren, wofür das eigentlich steht, dass diese Verurteilung und das Vorgehen Russlands aus Berlin, aus Washington, aus Brüssel gleich in dieser Form des Beanspruchens einer Weltordnung daherkommt. Es ist nämlich gar nicht bloß so etwas wie, da legitimiert die westliche Politik ihr Vorgehen. Was ist denn das eigentlich für eine Logik? Die Logik, die da waltet, heißt, der Anspruch, den die westlichen Staaten an solche Regionen wie die Ukraine erheben, der soll nicht bloß ein Anspruch sein, sondern der soll immer schon gelten. Der soll gelten wie ein Gesetz. Der soll für die Willen der anderen Staaten, also der Ukraine und Russlands, gleich verbindlich sein. Soll sowas Ähnliches sein wie im Innern eines Staates, wenn der Staat ein Gesetz erlässt, dann ist es für die Bürger unter ihm eine unhintergehbare Vorschrift, die Gehorsam verlangt. Das ist die Logik dieses westlichen Vorgehens, dass im Namen der Staatenordnung oder der europäischen Staatenordnung erklärt, es ist doch klar, dass die Ukraine zu Europa gehört und sich eine Einflussnahme Russlands nicht gehört. Fragen wir mal auch noch Folgendes. Was ist denn eigentlich der Grund für ein solches westliches Vorgehen? Der Grund für dieses immer im Namen einer Ordnung anzutreten, der ist eigentlich gerade an diesem Fall Ukraine schön greifbar. Der Grund ist, der westliche Anspruch dort, der will sich nicht abhängig machen, der will nicht darauf setzen, dass er durch das Interesse der dortigen Staaten akzeptiert und mitgetragen wird. Warum soll es denn nicht am Interesse der Ukraine hängen und am Interesse Russlands hängen, wie sie sich zu den europäischen Ansprüchen in dieser Region benehmen? Ja, weil sich das ja gegen ihr Interesse richtet. Man hat ja im Vorfeld dieses Konflikts gerade der Ukraine unter Janukowitsch zum Vorwurf gemacht aus den westlichen Regierungszentralen, dass sich die Ukraine unter Janukowitsch glattweg herausnimmt, mit den europäischen Erweiterungsvorstellungen herumzukalkulieren, sich aussuchen zu wollen, was der Ukraine unter Janukowitsch daran passt und nicht hinnehmen zu wollen, wo die Ukraine nach der damaligen Regierungsrechnung sich einen solchen Anschluss an Europa nicht leisten kann. Da hat europäische Politik ja ausdrücklich darauf bestanden, diese Schaukelei, diese Rosinenpickerei darf es nicht mehr geben. Das war so ein Ausdruck dafür, diese westliche Politik hat sich verbeten, dass ihre Gültigkeit in der Ukraine vom Interesse des dortigen Staates abhängig gemacht wird. Da kam richtig zum Vorschein, die wollen, dass das gilt, unabhängig vom Interesse des dortigen Staates. Und bei Russland ist das ja gleich klar. Die Russen haben gesagt, gut, vielleicht will die Ukraine weiter sich an die Europäische Union anschließen, aber das muss man doch aushandeln, da sind wir doch von mit betroffen. Da muss doch russisches Interesse mit zur Sprache kommen können. Hat der Barroso gesagt, kommt nicht in die Tüte, keine Dreiergespräche. Fürs Publikum gab es da diese schöne Sprachregelung, das wäre ja noch schöner, dritten Vetorechte zu erteilen, wenn Europa sich um die Ukraine erweitert und eben dieses von der Merkel gebetsmühlenartig wiederholte, das hat sowieso in Europa und in der modernen Staatenordnung nichts mehr zu suchen, dass ein Staat wie Russland Einflussbereiche verteidigen will. Es hat natürlich einerseits was Groteskes, weil dort ja gerade der europäische Einflussbereich richtig zementiert in Form von einem solchen Anschluss ausgedehnt werden sollte. Aber das ist die Heuchelei-Geschichte an der diplomatischen Sache. Das daran zu Studierende ist wirklich, wie hart die Politik Europas wirklich darauf besteht, das, was sie dort vorhat, darf nicht sich relativieren, darf nicht abhängig sein von einer Interessennahme Russlands. Vielleicht tarocke ich da sogar noch ein bisschen weiter drauf rum. Dieses Politik mit dem Argument Weltordnung zu machen, wenn man mal hinhört, das ist charakteristisch überhaupt für die westliche Weltpolitik, für die westliche Außenpolitik. wenn die irgendwo rumwütet im Nahen Osten, ihr Militär auffährt, ihr Militär einsetzt, dann unterlassen die das nie zu sagen, das machen sie jetzt nicht für sich, wegen ihres Interesses, sondern da treten sie als die Garanten der Weltordnung an. Da erklären sie sich immer gleich zum Staatsanwalt, Richter und Vollstrecker eines wie ein Gesetzeswesen für die Staatenwelt gelten sollenden Prinzips. Wo kommt das her? Wo hat das eigentlich seinen Grund, diese Art von Politik des Westens? Ja, das liegt tatsächlich im Prinzip dessen, was der Westen von der Welt will. Diese westlichen Staaten wollen zum Beispiel, dass alle Staaten auf der Welt sich dem kapitalistischen Weltmarkt nicht nur öffnen, sondern überlassen. Dass das, was da im kapitalistischen Weltmarkt rauskommt, für sie gilt. Und das heißt ja immerhin, diese Staaten, die Souveräne der Welt, die sollen dem Wachstum der Wirtschaften in den westlichen Metropolen immerzu nach Menge und Preis als zusätzliche Quelle dienen. Was da verlangt wird, es ist nicht eine Arbeitsteilung, sondern was da verlangt wird, ist eine entschiedene Konkurrenz, entschieden für die westlichen Kapitalmetropolen, denen andere Staaten, und zwar unabhängig von ihrer Berechnung, wegen der Weltmarktordnung in jeder Situation der westlichen Konjunkturen zu Gebote stehen sollen. Ja, wer so was von Souveränen auf der Welt verlangt, der ist wirklich gut bedient, sich auf den Standpunkt zu stellen, und das setze ich in der Welt wie eine Ordnung, wie ein Gesetzeswesen durch. Und dabei geht es ja im Übrigen auch gar nicht bloß um was Ökonomisches. Das war jetzt mein erstes Argument, Wachstum und Geld. Sondern dieser weltwirtschaftliche Verkehr, der wird von den westlichen Staaten ja dafür gemacht, dass das die Basis des Wachstums ihrer auch staatlichen politischen Macht ist. Dass das bei ihnen die ökonomische Basis für das Ausstatten der Nation mit politischen und militärischen Machtmitteln ist, dass das außerhalb ihrer Grenzen bei den anderen Staaten Macht wird, insofern die in wirtschaftliche Abhängigkeiten hineingeraten. Ja, und wenn man sich das mal anschaut, dann merkt man, Machtgewinn durch Weltmarkt ist ja immer mit relativem Machtverlust der anderen verbunden. Da ist man jetzt endgültig in einer Sphäre, wo sich nicht für zwei Seiten etwas ergänzen, sondern wo der Machtgewinn der USA, der europäischen Kapitalzentren identisch ist mit dem relativen Machtverlust derer, die in dieser Konkurrenz bearbeitet werden. Ja, wer sowas von der Welt verlangt, der ist nun wirklich systematisch gut damit bedient, darauf zu bestehen. Und jeder, der da nicht dran mitmachen will als Staat, der wird konfrontiert mit der Ansage, du bist ein Ordnungsverletzer. Deswegen geht es in westlicher Politik immer darum, das steckt wirklich als System dahinter, dass westliche Diplomatie ihre Ansprüche an den Rest der Staatenwelt nicht als bloßes Interesse der westlichen Staaten vorträgt, und dann mal schaut, wie die anderen Staaten sich mit ihren Interessen dazu stellen, sondern gleich damit antritt und sagt, Das gilt überhaupt als Regelwerk des zwischenstaatlichen Verkehrs, sofern er friedlich bleiben soll.